Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein rundum zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, 36 Jahre alt, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Wellbeing, Wellness und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zum Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten, Experten und Coaches zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten und voneinander lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Personality Talks. Und auf den heutigen Gast habe ich mich ganz, ganz, ganz besonders gefreut. Und es war mir eine große Ehre, mit ihr zu sprechen. Franzi Kühne. Franzi Kühne ist Mutter von zwei Kindern, geboren in Ost-Berlin, hat ihr Jurastudium geschmissen und Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr, eine der ersten Social-Media-Agenturen des Landes, gegründet und wurde 2017 jüngste Aufsichtsrätin in einem börsennotierten Unternehmen. Neben dem Mandat bei der Freenet AG ist sie mittlerweile im Aufsichtsrat der Württembergischen Versicherung AG. Im Jahr 2018 hat sie das Kapitalmagazin zu den 40 unter 40 gezählt. Im Jahr 2015 kürte die Edition F sie zu einer der wichtigsten 25 Frauen der digitalen Zukunft. Ihr Buch, was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal, ist Spiegel Bestseller. Hier stellt sie 22 Männern die Fragen, die ihr über Jahre hinweg gestellt wurden und die man Männern eigentlich nicht stellt. Was dabei herausgekommen ist, wie die Männer darauf reagiert haben und was sich selber dabei für sie ergeben hat, darüber sprechen wir im Interview. Außerdem erzählt sie uns, warum sie sich selbst gar nicht so als besonders mutig empfindet, warum sie nie hadert und ein ganz großes Urvertrauen mitbringt, wie sie sich ihre Leichtigkeit behält, was sie tut, um zu entspannen, warum ihre beiden Kinder immer an erster Stelle stehen und warum es Zeit ist, für uns alle endlich ins Handeln zu kommen und für Gleichberechtigkeit auf allen Ebenen zu sorgen. Jetzt geht's los, ist einer der Leitsätze in ihrem Buch. Und damit gehen wir auch direkt zum Interview. Viel Freude mit Franzi. Herzlich willkommen bei Personality Talks, Franzi Kühne.
Hallo.
Franzi, meine erste Frage, der Name ist so geil, Franzi. Ist es wirklich Franzi oder ist es eigentlich Franziska und du hast irgendwann ein Franzi draus gemacht und es so behalten?
Oh, die Frage kriege ich sehr häufig gestellt und das ist wirklich ein Franzi. Also genau so steht es im Pass. Nee, das ist ja auch ungewöhnlich. Also ich kenne auch keine einzige Franzi. Ich kenne noch eine Franze, aber Franzi ist eigentlich immer Franziska. Aber bei mir ist es tatsächlich Franzi.
Super. Was würdest du sagen, wann bist du glücklich?
Oh, eine schöne Frage. Ich bin glücklich, wenn bei mir alles ausgewogen ist. Also ich habe so ein System, das besteht aus vier unterschiedlichen, ich nenne es mal so Baukasten, um es zu verdeutlichen. Und der eine Baukasten, der immer ganz oben steht oder oft ganz oben steht, sind meine Kinder, meine beiden Töchter. Danach kommt Karriere im weitesten Sinne, also alle Projekte, die ich so im Karriereumfeld mache. Danach komme ich und danach kommt meine Beziehung. Das sind meine vier Baukästen. Und wenn sie genau in dieser Reihenfolge stehen, ist alles perfekt und ich bin am glücklichsten. Aber manchmal passiert es ja, dass irgendein Baukasten mehr Aufmerksamkeit braucht. Da gibt es irgendwie mehr Probleme, da gibt es mehr zu tun, beispielsweise im Job. Da müssen dann die Kinder mal hinten angestellt werden. Das tut mir aber nicht so gut, aber wenn es dort brennt, muss ich das retten, damit mein Baukastensystem immer in gleichem Maße ausgeprägt und in gleicher Balance ist. Und ja, wenn das so in der Reihenfolge ist, bin ich am glücklichsten und am ausgeglichensten.
Wir kennen uns ja nicht, also wir würden uns weiterhin nicht kennen, aber wir würden in der Bahn sitzen, uns gegenüber, und ich würde dich fragen, wer du bist und was du so machst. Was würdest du sagen?
Ich bin Gründerin einer Digitalagentur, die ich vor 13 Jahren gegründet habe und im Aufsichtsrat der Freenet AG und Württembergischen Versicherung. Ich habe vor 2 Monaten ein Buch rausgebracht, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal, und das ist seit 8 Wochen in der Bestsellerliste, Spiegel-Bestsellerliste, in den Top 10. Und mein Name ist Franzi Kühne. Hallo, wer bist du?
Glückwunsch zur Spiegel-Bestsellerliste übrigens auch noch. Aber was würdest du, das sind ja jetzt so die Dinge, die man auch über dich liest und die man so offensichtlich weiß, was würdest du aber sagen, es sind noch so ein bisschen die Töne dazwischen oder was ist das, was dich auszeichnet, was dich ausmacht?
Also ich glaube, ich bin eine unglaublich entspannte Person. Ich gehe Sachen ziemlich entspannt an, ohne viel Druck, immer mit so einer gewissen Leichtigkeit. Also ich denke mir, und so war das in meinem Leben bisher immer, da kommen Sachen auf mich zu, die zu mir gehören und ich greife zu. Also ich nehme Chancen wahr. Wenn sie auf dem Weg liegen, ich habe nicht den großen Masterplan für mein Leben. Ich hatte noch nie das Ziel, irgendwie Gründerin zu werden oder Aufsichtsrätin oder ein Buch zu schreiben. Also ich lebe immer mit maximal 1 Jahr Planung im Voraus und gucke eigentlich, dass ich Dinge, die sich ergeben, wahrnehme und sehe und dann, wenn sie für mich auf den Weg passend erscheint, dass ich zugreife. Und dadurch, dass es bisher eigentlich immer funktioniert hat, bin ich so ziemlich optimistisch und auch ziemlich positiv und gehe so an mein Leben ran. Also das würde ich sagen, zeichnet mich am meisten aus.
Finde ich total gut, weil sich das, ich hatte beim Lesen des Buches, man bekommt ja das Gefühl und denkt sich, boah, sie hat das gemacht und das gemacht und diese Position und ne, auch als du erzählst, dass du schwanger warst und du bist relativ schnell wieder zurück ins Unternehmen, nachdem das Kind da war und man könnte ja das Gefühl bekommen, wow, es ist alles rasend schnell und dauerbeschäftigt und mit einem Speed und während dem Lesen, so bei diesen Zwischentönen, die du ja reingibst, habe ich aber so gedacht, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, eigentlich ist das alles doch relativ entspannt. Und also natürlich hast du viel zu tun, aber trotzdem bist du als Person, das kam so ein bisschen durch, ist da irgendwie so eine Entspannung drin. Das finde ich ganz spannend, dass sich das jetzt deckt. Und du sagst ja auch, das fand ich sehr schön und das hat mich im Buch und auch gerade, als du es gesagt hast, so ein bisschen an dieses Elizabeth Gilbert Big Magic. Kennst du das Buch?
Nein.
Da spricht sie über ihre also schriftstellerische Tätigkeit und wie sie mit Ideen, aber auch diese Art der Kreativität und dass das zu ihr kommt, sozusagen immer wieder. Dieses auch dann etwas annehmen, wenn es zu einem kommt, wie eine Idee für ein Buch oder sowas. Und du beschreibst dieses, du sagst, da ist so eine Leichtigkeit und das Vertrauen in ein Gelingen oder einen sanften Fall, dass das so eine feste Größe ist in deinem Leben. Ist das auch so? Ist das mit auch gleichzeitig wie ein Antreiber oder ist es einfach so, ich gehe mit dem, was kommt und ich bin immer in diesem Vertrauen, wie auch immer das aussieht?
Genau, also dieses Urvertrauen, was man ja schon sehr, sehr früh als Kind, glaube ich, mitkriegt, das ist meine Basis, auf die ich immer wieder zurückfalle. Den Glauben daran, alles wird gut. Und wenn irgendwas nicht gut ist, dann habe ich ein sehr, sehr weiches Polster, auf das ich falle. Nämlich, das ist dann mein Umfeld. Also mein Freundeskreis ist nicht sonderlich groß, sondern das sind eine Handvoll Leute. Aber die sind halt meine Familie und natürlich auch meine engste Familie. Klar, die sind immer da und deswegen weiß ich, da sind Menschen, die mich dann auffallen können. Und da ist meine gesunde Basis aus Persönlichkeit, auf die ich dann, wenn irgendwas nicht klappt, zurückfalle. Und dann weiß ich mir zu helfen, beziehungsweise weiß ich, wer mir dann helfen kann. Und das finde ich immer wahnsinnig wichtig, um eben mit so einer Leichtigkeit und so dem Flow auch durchs Leben gehen zu können. Dass ich immer weiß, wenn irgendwas schief geht, dann geht halt was schief, aber es ist nicht so schlimm.
Und der ist ja wahnsinnig viel Mut dabei bei ganz, ganz vielen Dingen, die du tust. Glaubst du, dass dieser Mut
Das
auch durch...
empfinde ich gar nicht so. Also ich empfinde gar nicht, dass ich eine
Ja.
wahnsinnig mutige Person bin. Also ich habe ganz viele Ängste immer gehabt. Also unabhängig von so einer komischen Angst wie Spinnenangst, ist es halt, ich hatte ganz, ganz viele Jahre Bühnenangst. Ich wollte nie, nie, nie auf eine Bühne gehen und sprechen. Und deswegen würde ich mich niemals als mutigen Menschen bezeichnen. Also ich bin nicht risikofreudig, sondern einfach nur, wie beschreibt man das? Einfach nur optimistisch, dass es klappt. Und immer, wenn neue Menschen auf mich zukommen, denke ich nicht, oh, was will der oder die mir jetzt Böses, sondern ich denke mir, die wollen mir überhaupt nichts Böses, sondern die wollen mir einfach nur was Gutes. Und genau so gehe ich auch auf andere Menschen zu. Also wenn ich jemanden nicht kenne, ist es erstmal was total, jemand total Positives und was Schönes.
Ich finde schon mutig, wenn man, da kam das bei mir das erste Mal auf, du hast ja Jura studiert und du hast abgebrochen. Und dann hast du dich relativ danach relativ schnell selbstständig gemacht. Und ich habe für meinen, ich dachte so, geil, dass man das einfach abbricht. Und ich finde, da gehört ja schon so ein bisschen Mut auch dazu, weil man ja schon, weil vieles ja so in so vorgefertigten Bahnen, ne, und das ist das ja auch mit den Geschlechterklischees, wo wir nachher nochmal drauf kommen, aber da gehört ja schon, also auch ein Optimismus, aber ich finde schon auch Mut und genauso, ne, sich sozusagen, also ich kandidiere für den Aufsichtsrat und spreche vor 200 Personen, vor allem wenn ich noch eine Sprecherangst habe, dann ist das schon auch Mut, oder?
Ja, stimmt. Also das waren 600, nicht 200 Aktionäre. Das
Noch, siehst du, noch besser.
war eine riesen Challenge. Und davor hatte ich noch nicht mal vor 10 Leuten gesprochen. Also das war auf jeden Fall mutig. Das würde ich auch als mutig bezeichnen. Aber Studium abzubrechen. Also ich hatte nach dem Abi angefangen, Lebensmitteltechnologie zu studieren und habe nach 3 Wochen festgestellt, oh Gott, das ist ja alles nur Chemie und Physik und da war ich eh noch nie gut drin und habe dann abgebrochen. Wie man halt so ist mit Mitte 20, Anfang 20, man kann Dinge ausprobieren. Man muss Dinge ausprobieren und da müssen auch Sachen dabei sein, die nicht klappen oder die für einen selbst nicht passen. Und so war das auch mit dem Jurastudium. Ich bin fest davon ausgegangen, ich will Kriminalkommissarin werden und zum BKA und die Verbrecher fangen. Und deswegen habe ich Jura angefangen zu studieren. Und neben dem Studium, muss man sich ja irgendwie finanzieren, hatte ich einen Nebenjob. Und in diesem Nebenjob ist es halt so, das war im Bereich Marketing und ich habe Events organisiert und damals kam eben Social Media auf. Und dann hat mir das so viel mehr Spaß gemacht als dieses Studium. Ich war aber weiterhin immatrikuliert. Das heißt, ich hatte wieder dieses weiche Kissen, auf das ich fallen konnte, während ich gegründet habe und das nicht funktioniert hätte, hätte ich halt weiter Jura studiert. Das heißt, ich habe schon meine Fallbacks. Und meine Rettungsfallschirme, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Was mich am meisten, noch neben dieser Leichtigkeit, wo wir eben drüber gesprochen haben, was mich am meisten in dem Buch nochmal so ein bisschen gefesselt hat, war dieses, dass du das, was du da eigentlich tust, diese Aufgabe, also auch diese Aufsichtsrataufgabe, dass die weniger von dir selbst oder deiner Karriere aus motiviert ist, sondern dass du die schon so ein bisschen in einen höheren Dienst stellst. Ist das was, also zum einen, ne, was ist dieser höhere Dienst und zum anderen, aber ist das auch was, was du täglich vor Augen hast, immer wieder und was dich dadurch auch so ein bisschen antreibt?
Absolut. Also so den Aufsichtsratsposten habe ich nicht zugesagt, weil ich diesen Status oder den Titel Frenzi Kühne, die Aufsichtsrätin, so toll finde, sondern weil ich mir dachte, ich bekomme jetzt hier als junge Frau die Chance, in eine Spitzenposition von einem DAX-Konzern in Deutschland zu gehen. Und ich weiß, wir haben da so ein Frauenproblem. Jetzt werde ich gefragt. Ich traue es mir eigentlich überhaupt nicht zu, aber ich darf jetzt nicht Nein sagen. Also ich muss das jetzt machen, weil wir in diesem Bereich Vorbilder brauchen und wir brauchen junge Frauen, die in Spitzenpositionen sind und das eben normalisieren, dieses Bild, dass da nicht immer nur der ältere weiße Mann sitzt, sondern auch mal eine junge Frau sitzen kann, formt halt die Gesellschaft. Und ich habe deswegen zugesagt, weil ich ein Vorbild sein möchte für junge Frauen und für das nicht immer geradlinige und angepasste Geschäftsdasein, sondern auch ein bisschen anders zu sein. Und deswegen habe ich da meinen inneren Schweinehund überwunden, mit dieser Motivation dann eben das anzunehmen und da Ja zu sagen und mich da hineinzubegeben. Und genauso eine Motivation steckt ja auch hinter dem Buch. Also das Buch zu schreiben war meine größte Motivation dahinter, ist es wieder so eine Debatte anzustoßen über das Frauenbild in unserer Gesellschaft, über welche Gender-Debatten führen wir eigentlich und in welcher Form. Und das halt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und so ernsthaft, sondern ein bisschen mit Humor und unterhaltsam, aber immer mit dem Hintergrund, wir haben da ein Problem. Und auf das will ich aufmerksam machen.
So, und dann hast du also dieses Buch, du hast sozusagen 22 Männer rausgepickt und hast die typischen Frauenfragen, also die Fragen, die dir immer wieder gestellt wurden und die du ja an vielen Stellen eigentlich nicht so geil und nicht so passend fandst, die hast du den Männern gestellt. Also es ging um Kleidung, um die Vorbildfunktion, Vereinbarkeit, Job und Familie, all diese Geschichten. Was glaubst du, warum sind dir immer wieder dieselben Fragen gestellt worden?
Also ich glaube, das ist schon eine Ausnahme oder war eine absolute Ausnahme. 2018, eine junge Frau, die auch noch Mutter ist, auch noch aus Ostdeutschland kommt, auch noch keinen klassischen Bildungshintergrund hat, also ein abgeschlossenes Studium, und eben eine Frau ist, dort zu sehen. Und das war eine Ausnahme. Also das war absolut untypisch. Und das, diese Untypischkeit, hat aber nicht aufgehört. Also ich werde immer noch, also jetzt nicht mehr, aber ich wurde bis vor einem Jahr immer noch darauf angesprochen, die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland zu sein und ob ich mich als Exotin fühle und so weiter. Und wenn sich das immer weiter so fortführt, diese Fragen und dieser Ausnahmezustand immer wieder betont wird, glaube ich, haben wir durch die Medien eben immer weiter die Reproduktion dieser Stereotypen. Und deswegen müssen die Medien damit aufhören, solche typischen Frauenfragen zu stellen, weil sie damit immer wieder dieselben Rollenbilder produzieren. Und das ist ein Teil unseres Problems.
Was glaubst du, warum wir immer bei diesen Äußerlichkeiten rauskommen, wenn es um Frauen geht? Also warum wir das selten bei Männern wahrnehmen, aber warum wir immer bei Frauen darauf landen?
Ich glaube, Frauen werden durch dieses Äußerliche erstmal sichtbar gemacht und nicht durch die Kompetenz. Also bei Männern ist es sehr viel die Kompetenz und die Eigenschaften, die dort typischerweise im Vordergrund stehen. Und bei Frauen sind es die Äußerlichkeiten, weil das so auch so einfach ist, das zu beschreiben. Also was Maya Göpel bei Markus Lanz anhat, weiß ich, wie Angela Merkel immer wieder auch so auf ihren sehr einfachen Kleidungsstil und sehr unmarkanten Kleidungsstil angesprochen wird. Das ist auch, also nicht angesprochen, sondern sichtbar gemacht wird. Das ist ja auch noch ein Teil davon. Also deswegen, das ist so dieses Sichtbarmachen mit einem sehr einfachen Stilmittel.
Und die Männer, also das sind ganz unterschiedliche Gäste dabei gewesen: Gregor Gysi, Bosse, Heiko Maas, Finn Kliman, Jean-Remy von Matt. Was würdest du sagen, so im Gespräch, wenn du das sagen kannst, wer hat dich da eigentlich mit den Antworten und dem, was da so rausgekommen ist, am meisten überrascht oder am meisten gefesselt?
Oh, das war ganz unterschiedlich, weil die Gespräche auch ganz unterschiedlich waren. Also ich hatte einen Fragebogen von so rund 50 Fragen und habe eigentlich den Männern dieselben Fragen immer gestellt. Aber die Gespräche waren mit komplett unterschiedlichen Schwerpunkten von den Männern dann gesetzt. Also ich hatte den Chefarzt der Gynäkologie vom Vivantes-Klinikum in Berlin, Dr. Lars Hellmeier, im Interview. Und bei ihm war ich total überrascht, also wir kannten uns da eine halbe Stunde, dass das Gespräch so super emotional wurde. Und bei der Frage, welche Opfer musste er eigentlich bringen für seine Karriere, hat er mir eine Geschichte erzählt von seinem 8-jährigen Sohn, der immer gependelt ist zwischen den Städten, wo seine Mutter gewohnt hat, sein Vater gearbeitet hat und ihn das total belastet hat. Und der Vater hat es gar nicht mitgekriegt, sondern erst als sie eine gemeinsame Reise gemacht haben und am Ende dieser gemeinsamen Reise der Sohn weinend vor ihm saß und sagte, Papa, fahr nicht, wurde ihm erst bewusst, dass das ein totales Problem für sein Kind ist. Und das war ein total emotionaler Moment, wo wir uns beide danach angeguckt haben, als er fertig war mit dieser Geschichte und dachten, krass, so emotional wird es hier gerade und so persönlich, in einem normalen Business-Interview eigentlich. Also das war erstaunlich. Was aber auch total überraschend war, das Interview mit Finn Kliman. Finn Kliman, den kennt man ja so als sehr angestochenen, immer unterwegs seienden Typ, der nie zur Ruhe kommt. Und der saß auf einem umgebauten Rollstuhl, rauchte die ganze Zeit, als wir das Interview hatten und war ziemlich hektisch. Und seine Antworten waren am Anfang so relativ ausführlich und sehr, sehr freundlich. Das änderte sich aber und der wurde immer patziger. Und ich dachte mir, was ist denn da los? Immer kurz angebundener und sagte ihm dann: Mensch, Finn, das sind nicht Fragen, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind Fragen, die mir gestellt worden sind. Und dann sagte er: Mensch, natürlich, ich habe das Konzept total vergessen und hat halt resümiert, wie respektlos diese Fragen eigentlich sind, und wie unwohl er sich gefühlt hat, weil normalerweise in Interviews ist er der Held, der für seine Arbeit abgefeiert wird. Und da wurden so kritische Fragen gestellt. Und das hat es eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht, wie sich die Fragen für Frauen eigentlich anfühlen.
An dieser Stelle ist es Zeit, euch den Supporter für die heutige Folge vorzustellen, das Treibhaus. Das Treibhaus ist ein Agenturcampus für den dualen Berufseinstieg in die Kreativkonzeption und außerdem Veranstalter des Summercamps im Klimansland. Wer das Klimansland nicht kennt, es ist das kollektive Kreativprojekt des Namensgebers Finn Kliman im ländlichen Niedersachsen, rund 50 Kilometer entfernt von Hamburg. Am 20. bis 22.8. findet das Treibhaus Summercamp im Klimansland statt. Hier treffen sich junge Berufseinsteiger, wilde Köpfe und ambitionierte Kreative. Und ihr könnt dabei sein, bei einem langen Wochenende für eine bessere Welt. Gemeinsam bearbeitet ihr echte Kommunikationsbriefings für NGOs und entwickelt Kommunikationsideen für eine bessere Welt. Als Projektpartner sind unter anderem Care und Plastic Fisher mit dabei. Mehr Informationen und Ticketpreise findet ihr unter treibhaus-kreativkonzeption.de/summercamp. Das Summercamp ist eine ganz tolle Möglichkeit, wenn ihr also nach dem Einstieg in die Welt der Kreativkonzeption und Kommunikation sucht, eure Kreativität ausleben möchtet und Lust auf ein wildes Wochenende in Berlin mit tollen Leuten habt. Wir sagen Danke für die Unterstützung und weiter geht's mit Frenzi Kühne.
Hast du jemals in den Interviews, wo du wirklich, also ist dir das immer bewusst gewesen, schon während die Fragen gestellt wurden, wenn du selbst interviewt wurdest, das ist jetzt eigentlich respektlos? Also sowas wie haben sie sich auf diese Rolle vorbereitet oder trauen sie sich das zu? Hast du das immer direkt gemerkt oder erst danach? Und hast du das jemals auch den Journalistinnen wiedergespiegelt, Feedback gegeben?
Ich habe das in den Interviews, die Fragen, die mir gestellt worden sind, eigentlich gar nicht so reflektiert. Also ich dachte mir, ja, naja, bestimmt ist das jetzt spannend, wie ich das so geschafft habe und wie ich mich auf die Rolle vorbereitet habe. Weil, wie gesagt, ich gehe ja nicht davon aus, dass die mir irgendwas Böses wollen oder respektlos mit mir umgehen. Und so habe ich das gar nicht reflektiert. Und das kam auch tatsächlich erst, als ich zum Beispiel vor Joe Keser saß, der damals noch verantwortlich war als Siemens Vorstandsvorsitzender für mehrere tausend Leute. Und ich ihn gefragt habe, Herr Keser, wurden Sie eigentlich in Ihrer Rolle als Vorstandsvorsitzender bei Siemens immer ernst genommen? Und da wurde mir klar, krass, ich sitze hier vor so einem gestandenen Manager und frage ihn, ob er immer ernst genommen worden ist. Und da ist es mir erst richtig bewusst geworden. Aber so in den Interviews an sich nicht. Also da war ich dann nur etwas gelangweilt von immer wieder denselben Fragen, die dargestellt worden sind.
Und hast du im Nachhinein einer der Journalistinnen mal das Feedback gegeben?
Im Nachhinein nicht. Also es hat sich auch keine Journalistin oder kein Journalist bei mir gemeldet, die dort ja auch, die sind ja auch dann immer in den Fußnoten mit drin, welches Interview das war. Das gab es nicht. Aber jetzt, wenn ich Interviews gebe, da war bei dir vorhin auch der kurze Moment mit, ach, die Frage kriege ich häufig gestellt. Das ist jetzt absolut präsent bei allen Interviewleuten, die ich so vor mir habe. Also das ist total lustig, dass die jetzt sehr bemüht sind, andere Fragen zu stellen. Und das finde ich aber super, weil dann bekommen Interviews nochmal eine andere Qualität und die Vorbereitung ist anders. Und das merkt man dann auch am Ergebnis. Also deswegen ist es auch was Gutes.
Ich habe eine Stelle im Buch, die habe ich immer wieder gelesen. Die würde ich gerne einmal zitieren. Und da sagst du, du ziehst wie so ein Zwischenfazit. Und du sagst, in einer durch männliche Prägung und überwiegend männliche Vollzeitkräfte bestimmten Arbeitswelt können Männer eher neue Aufgaben und Gelegenheiten wahrnehmen, weil sie Zeit haben und eher darauf vertrauen, dass es schon klappen wird. Frauen dagegen sind eher zögerlich, von sich und ihren Fähigkeiten nicht überzeugt genug und durch ihre zentrale Rolle in der Familie zeitlich deutlich mehr gebunden. Vor allem dieser erste Teil, also dieses, die Gelegenheiten wahrzunehmen, zuzupacken, ne? diese Zeit, wieder dieses große Vereinbarkeitsthema. Wie hat sich das für dich jetzt? Also du bist ja selber, ne, Mutter von zwei Töchtern. Wie nimmst du das jetzt aktuell wahr? Und was glaubst du, was wir noch brauchen, dass wir als Frauen einfach auch diese Gelegenheiten eben doch mehr wahrnehmen, also einfach machen?
Einfach mal machen. Das ist so dieses Grundding, was ich von Frauen insgesamt fordere und eben aber auch von Unternehmen. Also Dinge auszuprobieren, keine Angst vorm Scheitern zu haben, weil man muss sich immer bewusst machen, was soll denn groß passieren? Also worauf falle ich denn? Und was geht die Welt unter, wenn irgendwas schief geht? Also ich meine das nicht von null auf Herzchirurgin, aber da passiert normalerweise nicht viel. Und das muss man sich immer deutlich machen. Und das ganze Vereinbarkeitsthema ist natürlich hochkomplex und sehr individuell. Also ich habe das für mich so gemacht, dass ich schon vor der ersten Schwangerschaft mit meinem Partner abgesprochen habe, wie ich mir das alles vorstelle und wie er sich das vorstellt. Und das empfehle ich auch jeder Frau, das mal zu besprechen, weil das alleine zu schaffen, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, allen Respekt für Alleinerziehende. Ich finde das, also für mich wäre das unvorstellbar und nicht machbar, was natürlich auch wieder so eine Aussage ist, die so nicht gehen kann, weil die Lebensrealität in Deutschland ist, dass wir unglaublich viele Alleinerziehende haben, die aber auch Karriere machen wollen. So dass dann wieder letztendlich die Frage kommt, was muss die Politik tun? Und da gibt es natürlich auch eine Handvoll Sachen. Aber ich glaube, auf die Politik zu warten, das haben wir jetzt bei dem Beschluss zur Frauenquote in Vorständen gesehen, das sollte man nicht machen. Das dauert Jahre bis Jahrzehnte. Und deswegen muss man sich in seinem individuellen Umfeld das so bauen, dass es funktionieren kann. Und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sind da natürlich dann auch erste Anlaufstelle. Und da ist es wichtig, dass die Unternehmen sich kreative Lösungen einfallen lassen, wie sie das ganze Thema Vereinbarkeit und dieses ganz Individuelle möglich machen für die Einzelnen, das eben umsetzen. Und ich für mich hab das immer so gebaut, dass ich mein eigenes Unternehmen hatte und da dann eben das so umsetzen konnte, wie ich wollte und wie es für mich gepasst hat. Also ich habe sehr viel Eigeninitiative dann letztendlich auch für mich gezeigt. Ich habe mir ein Kinderzimmer neben dem Büro gemietet, um dann meine Tochter stillen zu können dass mein Mann da auch mal rein kann, wenn er sie bringt oder dort arbeiten kann. Habe im Umfeld eben mit meiner Mama, die hier gleich nebenan wohnt, und so mir so ein Umfeld gebaut, dass es für mich passt.
Mhm. Geil mit dem Zimmer auch, da habe ich total lange drüber nachgedacht. Du bist, und da bin ich auch, das habe ich auch immer noch mal mehrfach gelesen, weil ich das schon sehr, sehr heftig finde. Also du schreibst ja, nach der Geburt deiner ersten Tochter bist du relativ schnell wieder zurück in den Job und man hat dich dann man hat dich damals als Rabenmutter betitelt. Was hat das, du lachst jetzt schon wieder so geil, aber was hat das mit dir gemacht? Also, weil das macht ja schon was mit einem. Wie hast
Ja, das macht was mit einem, aber das darf nichts mit einem machen und dem muss man sich bewusst sein. Also das Wichtigste ist, dass es meinen Kindern gut geht. Und darauf muss ich den größten Fokus legen. Da muss ich alles andere zurückstellen, egal was gerade brennt. Und wenn es meinen Kindern gut geht, geht es mir gut. Und umgedreht ist es ja genauso. Wenn es mir gut geht, geht es meinen Kindern gut. Das heißt, diese äußeren Einflüsse, das, was andere Menschen über einen denken, ist relativ egal.
Schlimm.
Also das muss relativ egal sein. Und das muss da reingehen, da rausgehen. Und ja, da darf man nicht so viel Fokus drauf setzen, sondern man muss sich selbst eben im Blick haben.
Es ist überhaupt gar nicht schlimm. Ich finde es total toll, dass für die, die zuhören, dass wir jetzt das Interview machen und Frenzi ihre kleine Tochter auf dem Arm hat. Ich finde, das zeigt ja auch schon wieder irgendwie, ne, so super, wie Dinge halt auch funktionieren können und wie sie halt gehen. Also mit Fokus auf dem Kind. Finde ich total gut. Wann gibt es sowas wie Pause in deinem Leben? So bewusst gewählt, jetzt ist mal eine Pause oder jetzt ist mal so komplett, wo nichts passiert, weil es sind ja sehr, sehr viele Aufgaben, sehr, sehr viele Verantwortlichkeiten. Gab es das schon mal bewusst gewählt?
Ja, sehr bewusst gab es das im letzten Jahr. Ich habe mein Agenturjob, also bei der Firma, die ich gegründet habe, gekündigt. Mit dem Vorhaben, eine Weltreise mit meiner Familie zu machen für mehrere Monate. Also bewusste Auszeit, um dann eben was Neues zu starten, was auch immer das ist, keine Ahnung. Und da gab es bewusst diese Entscheidung, ich will jetzt mal nur Zeit für mich und meine Familie haben. Das wurde dann durchkreuzt durch Corona und die Reisepläne wurden zunichte gemacht. Aber ich habe dann eben auch gemerkt, nachdem ich dann so 2 Wochen Zeit hatte, nur für mich, dass es dann auch relativ schnell langweilig wurde. Und dann habe ich mich eben entschieden, dieses Buch zu schreiben. Also ich glaube, ich kann nicht wirklich ohne Arbeit. Und Arbeit fühlt sich ja dann auch nicht immer an wie Arbeit, sondern einfach wie was Cooles, ein cooles Projekt machen. Im besten Fall gibt es auch noch Geld dafür. Also deswegen so bewusste Zeiten habe ich jetzt einmal versucht. Es hat nicht so ganz geklappt. Aber im Alltag nehme ich mir sehr gerne bewusste Zeiten, wo ich dann, wenn ich nicht gerade einen Säugling zu versorgen habe, mal zu einer Massage gehe oder mich mit einer Freundin alleine ohne Kinder treffe. Das sind dann meine bewussten Auszeiten. Oder eben im Garten stehe und Bogenschießen mache und so sehr, sehr schnell runterfahre.
Ja, mega. Da bin ich auch. Das fand ich auch total interessant, weil ich da neulich einen Artikel drüber gelesen habe. Was ist die Faszination am Bogenschießen?
Diese absolute Fokussierung. Du triffst die Scheibe nur und es geht gar nicht beim Zen-Bogenschießen ums Treffen, aber du triffst die Scheibe nur, wenn du absolut fokussiert bist auf dich und deinen Körper und dein Stand und deine innere Mitte. Und sonst du triffst halt irgendwo anders hin. Aber das ist das Faszinierende, dass du wirklich sehr konzentriert und sehr fokussiert sein musst. Und das erlaubt keine Gedanken daran, oh, ich muss noch die Mülltonne rausstellen oder den und den Anruf machen. Sondern das ist wirklich die absolute, ja, absolute Konzentration.
Haderst du? Bist du jemand, der hadert?
Null.
Hadern
finde ich ganz schlimm. Ich finde auch hadernde Menschen ganz schlimm. Also Leute, die sich nicht entscheiden können, da kann ich nicht gut mit. Und ich kann nicht gut damit, wenn selbst hadern, das kommt mir gar nicht in Sinn. Das ist nicht meins. Also wenn Fehler passieren, dann schaue ich drauf und denke mir, ach ja, blöd gelaufen. Aber ich hadere da nicht. Oder wenn ich eine Entscheidung treffe, dann zu sagen, ah, jetzt muss ich nochmal irgendwie anders entscheiden, das mache ich auch nicht.
Das Buch endet ja, finde ich, sehr schön und es endet ja so mit diesem Aufruf, jetzt geht's los. Also das ist eigentlich ne, nochmal so eine, ja, also irgendwie liest sich das ja am Ende tatsächlich wie so eine Motivation nochmal. Also da schreibst du verbindliche Frauenquote für Vorstände, Verpflichtung von Vätern zur Familienverantwortung und Care-Arbeit und der Ausbau und die Aufwertung der Kinderbetreuung. Das sind so die Punkte, die du dir wünschst. Dieses Jetzt geht's los, was bedeutet das für den Einzelnen, für den individuellen Leser?
Warte mal, das ist jetzt zu laut, oder?
Geht's wieder? Nee, ist nicht schlimm. Ja, alles gut. Das stört überhaupt gar nicht. Ich finde das überhaupt gar nicht. Nein, ich finde das nicht schlimm. Und wir haben so viele Frauen, die zuhören. Nee, und wir haben so viele Mütter, die zuhören. Also ich finde das total.
Die bestimmt abschalten wollen in dem Moment und dann.
Nee, glaube ich nicht. Nee. Nö, glaube ich nicht. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Und ist doch Realität. Also,
ja, das stimmt.
It's live.
Das stimmt. Also dieses Jetzt geht's los kommt ja ursprünglich aus dem Strafrechtlichen, was die Schwelle beschreibt, die jemand übertritt, wenn er eine Straftat begeht. Und ich glaube, dieses Jetzt geht's los bezieht sich auf sehr stark auf das einfach mal machen, in die Gänge kommen, nicht immer nur reden und in der Theorie sich Sachen durchdenken, sondern ins Tun kommen, ins Machen kommen. Und dass das so, so enorm wichtig ist für jeden und jede Einzelne.
Und was glaubst du, kann jeder Einzelne nochmal in seinem Raum dafür tun?
Also ich glaube, es geht sehr stark ums Reflektieren. Sich selbst reflektieren, welche Fragen stelle ich jetzt in Bezug wieder auf so klassische Situationen im Alltag. Welche Stereotypen habe ich eigentlich im Kopf und welche Vorurteile, welche Rollenmuster und wonach lebe ich eigentlich? Weil das ist egal in welcher Konstellation, ob in der privaten Konstellation oder eben im geschäftlichen Umfeld die Basis dafür, dieses Bewusstsein zu haben, ich habe da Stereotype im Kopf, ich lasse mich hier von Rollenbildern leiten und gucke gar nicht ohne diesen Filter auf die Realität. Und das, finde ich, ist der Anfang von jedem.
Die letzten drei. Was glaubst du, wovon haben wir zu viel?
Schwierig. Ich glaube, wir haben von diesem, wir haben noch ganz viel Zeitdenken zu viel. Wir haben nämlich keine Zeit mehr. Uns rennt die Zeit davon, egal auf welche Punkte man guckt, ob auf das Thema Gleichberechtigung oder auf das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben keine Zeit mehr zu warten und Debatten zu führen. Wir müssen Sachen jetzt umsetzen und jetzt anstoßen, weil sonst haben wir keine Zeit mehr.
Und was brauchen wir mehr?
Wir brauchen mehr von diesen Macherinnen, mehr Leute.
Da ist eine.
Ja, die wirklich was tun und die nicht nur reden, sondern machen und Dinge in die Tat umsetzen und einfach schlau vorangehen und nicht labern, sondern machen.
Wenn du ein Buch zur Inspiration, vielleicht ist es auch kein Buch, irgendwas anderes, was dich sehr inspiriert hat oder ein ständiger Begleiter vielleicht ist, oder was du anderen empfiehlst, was wäre das?
Ich selbst habe nicht wirklich Vorbilder und lass mich von anderen leiten, würde ich sagen. Aber wenn ich so auf andere Gedanken kommen möchte zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Fragestellungen, dann höre ich tatsächlich sehr gerne Podcasts. Weil Podcasts passiert bei mir so nebenbei. Ich kann dann spazieren gehen, ich kann Sport machen und trotzdem was hören. Ich lese relativ wenig Bücher, einfach aus Zeitgründen. Und da haben mich schon viele Folgen von Hotel Matze wahnsinnig inspiriert, gerade von den UnternehmerInnen, die er dort zu Gast hat, wie die so auf ihr Geschäft gucken, wie die so mit Veränderungen umgehen. Und das würde ich sagen, ist das Inspirierendste für mich.
Sehr, sehr, weil er das auch so toll macht, ne? Also ich bin auch großer Fan, weil er eine ganz besondere Art hat, finde ich auch.
Ja.
Ja. Franzi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir sind im zeitlichen Rahmen geblieben.
Ja, vielen Dank, dass du darauf Rücksicht genommen hast.
Ja, nein, sehr,
Ja,
sehr
das hat
gerne.
sehr viel Spaß gemacht. Also das waren tolle Fragen, die sonst so in der Form nicht kommen. Also ganz vielen Dank für die tolle Vorbereitung.
Dann hoffen wir daran, dass das an dem wunderbaren Buch liegt, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal, große Leseempfehlung, finde ich, für alle und um sich generell nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und vor allem auch für Unternehmer und UnternehmerInnen, die Frauen einstellen und dafür ganz, ganz tolle Inspirationen auch bekommen. Vielen, vielen Dank.
Dir auch vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war das Interview mit Franzi Kühne. Wir haben natürlich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen eine andere Tonsituation. Ich fand das aber total gut. Ihr könnt gerne auch Feedback dazu geben, aber ich fand es tatsächlich total gut, dass Franzis kleine Tochter dazugekommen ist, weil ich glaube, das zeigt genau das, was wir uns alle viel mehr trauen, erlauben dürfen und was viel mehr zur Normalität werden darf, dass eben unsere Kinder auch an unserem Arbeitsalltag teilnehmen und dass es eben manchmal nicht so ganz starr geht mit den Zeiten, in denen Kinder schlafen sollen und wir vielleicht arbeiten, sondern dass wir da ganz flexibel und professionell mit umgehen dürfen, weil das nun mal die Realität ist. Die Realität von arbeitenden Frauen, die Realität von Müttern. Und ich finde, das hat ganz wunderbar gepasst. Und es ist mir zwar schwer gefallen, mich auf die Fragen und auf Franzi zu konzentrieren, weil ihre Tochter so unglaublich süß ist, aber ich fand es sehr, sehr schön. Schreibt mir wie immer gerne, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns, wenn ihr das Magazin besucht, www.personalitymag.com. Und natürlich, wenn ihr uns auf Instagram folgt, den Newsletter abonniert und wenn ihr Themenwünsche oder Vorschläge für Gäste habt, immer her damit. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.